Ich stehe mit Nils Holger Wien hier in seinem Büro in Halle. Und dieses Büro, das ist ziemlich voll mit ganz vielen Büchern. Dann stehen da so Stapel auf dem Boden mit verschiedenen Heften. Ein Gemälde lehnt an der Wand. Hier sind nicht nur Bücher und Papiere, sondern auch so ganz viele kleinteilige Dinge und sehr viel in leuchtendem Gelb. Nils stöbert gerade hier in seinem Fundus herum, um mir gleich ganz viele Dinge zu zeigen.
Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich lege erstmal so viel wie möglich.
Ich muss gerade an Frederik denken, den Farbsammler. Kennst du den?
Nee.
Das ist nämlich eine kleine Maus, der mit seiner Mausefamilie lebt. So ein Kinderbuch, total schön illustriert. Und im Herbst, da sammeln alle Familienmitglieder ganz viel fleißig Futter. Und Frederik, der scheint irgendwie nichts zu tun, weil er die ganze Zeit nur rumsitzt. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass er faul sei und dass er doch nichts machen würde. Und er sagt dann so ganz rätselhaft, ich sammle Farben. Irgendwann geht ihnen das Essen so langsam ein bisschen aus und die sind alle total deprimiert im Winter. Und dann kommt aber Frederik, der die ganzen Farben gesammelt hat im Sommer und packt die Farben aus und erzählt Geschichten dazu.
Und dann sind alle total glücklich, oder sie erinnern sich dann an das, was da war, oder?
Genau. Mhm. Ja, und so denke ich gerade, dass du hier die Farben sammelst in deinen Kisten.
Ja, hat was damit zu tun. Also Farbe hat ganz viel mit Erinnerung zu tun, weil wir Farben zwar ad hoc wahrnehmen in einem Moment, aber wir uns ganz oft an Dinge erinnern, die wir mit den Farben verbinden, wo wir sie gesehen haben, erlebt haben, und weil wir Farben assoziativ halt ganz stark mit Gefühlen und Situationen verbinden. Also sie sind ein Teil unserer Erinnerung und deshalb wahrscheinlich auch so mit Emotionalität verbunden. Und wenn wir uns eine Farbe vorstellen, dann machen wir das ganz konkret, meistens an Dingen, Materialien, etwas Anfassbarem fest. Also wir sagen, wenn wir über eine Farbe sprechen, dann sind wir weniger abstrakt, als das jetzt ich das vielleicht bei der Arbeit bin. Aber wenn ich über Rot rede, dann kann ich dir das besser verständlich machen, welches Rot ich meine, indem ich das mit einem assoziativen Gegenstand verbinde. Also das Rot von Erdbeeren, von Kirschen, von Johannisbeeren, das Rot von der Feuerwehr. Und das ist dann konkret eher was Vorstellbares. Das bringt so ganz viel Assoziation zusammen. Und ohne diese Assoziationsfähigkeit kann man mit Farben kaum arbeiten.
Also die Assoziationen von dem, was wir erleben, von dem, wie unsere Umwelt auch strukturiert ist, in verschiedene Materialien. Und Nils hat hier jetzt gerade ganz viele Farbkarten und Präsentationsformen für Farben aufgebaut, die teilweise auch tatsächlich sehr plastisch sind, wo man Dinge anfassen kann. Mhm. Die Frage an dich wäre jetzt, wie arbeitest du mit diesen Dingen, die du mir jetzt hier zeigst?
Mhm. Die Dinge, die jetzt hier vor uns liegen, sind Farbsysteme, Farbkarten, Inspirationsmaterialien. Das ist mehr oder weniger konkret von der Vermittlung einer bestimmten Stimmung. Also wenn das, was ich jetzt gerade in der Hand habe, also steht das Thema steht oben drüber Konzentrat und man sieht Bilder von konzentriertem Essen, von verdichteten Oberflächen, von samtenem Teppich, die alle Ausdruck von Intensität und Tiefe und konzentrierter Farbe haben. Und dazu gibt es dann eine Farbreihe, die diese Stimmung erklärt. Und dabei geht es nicht um eine einzelne Farbe, sondern um die Harmonie und das, was also quasi diese ganze Stimmung ausdrückt. Das ist eine Möglichkeit, also über Farbe zu kommunizieren und mit Farben etwas zu vermitteln. Eine andere Geschichte, die hier vor uns liegt, Farbe in der rohen Form, also wo kommt Farbe eigentlich her? Wenn wir Farbe als Material denken, dann geht es zuerst mal um Farbmaterialien, die Pigmente möglich machen. Also womit, woraus kann man Farbstoff gewinnen, um Dinge zu färben? Und das ist hier eine Sammlung von einem Farbarchiv, das quasi alle Materialmöglichkeiten zeigt, woraus man Farbe gewinnen konnte, auch heute noch gewinnt. Bestimmte Dinge benutzen wir heute nicht mehr, weil sie giftig sind. Also alle Chromverbindungen sind zum Beispiel schwierig. Da geht es quasi um das pure Material, das Farbe selber transportiert. Und das ist also extrem spannend, wie viele tolle Dinge es natürlich und synthetisch gibt, mit denen wir Farben machen. So, und was liegt noch vor uns? Das ist eines meiner neuesten Projekte, an denen ich arbeite. Also ich habe eigentlich ganz viel mit Mode zu tun und berate Menschen, die Mode machen. Und Menschen, die Mode machen, können Garne herstellen, können Stoffe herstellen, können Kleider herstellen, Schuhe, Möbel. Also das, was ich mache, interessiert quasi ganz viele Berufszweige. Und da gibt es ein Produkt, das entwickle ich für das Deutsche Modeinstitut, das heißt Color Moods, Farbstimmungen. In diesen Farbstimmungen, das wo steht jetzt hier eine Saison drunter, ist für nächsten Winter, also 2020. Da gibt es etwa 40 Farben drin.
In unterschiedlichen Materialien. Vieles ist so ein bisschen wie eine Tapete, vielleicht ja ein bisschen feiner strukturiert. So,
ist aber ist ein Gewebe, es ist ein textiles Material. Also es hat quasi die Oberfläche von Baumwolle, von einer ganz einfachen leinwandgewebten Baumwolle.
Außer eins, Blazing genau. Light, das ist ganz glatt, das ist aber, das fällt da raus so ein bisschen.
Ja genau, und das soll es auch. Und du siehst, wenn ich das bewege, dann ist Blazing Light eine Folie, die heißt Dichroic. Also zweichromatisch und die ist polarisiert und enthält zwei Farben und die springt um zwischen Violett und Gelb oder zwischen Orange und Türkis.
Und es gibt noch ganz viel auch dazwischen, ja. Wenn man das bewegt. Also eine Farbe ist nicht immer eine Farbe, sondern kann sich auch verändern.
Ja, lernen Farbe kann wir sich daraus. Verändern, genau. Lernen wir daraus. Und was ich jetzt mit dem Moods sagen möchte, das ist quasi eine Farbkarte, die entsteht für sowohl Kosmetik als auch Modeindustrie. Und in der sieht man, es geht jetzt, ich könnte eine Farbe herauspicken, die mir jetzt besonders gefällt, aber das, was ich darüber erzählen möchte, ist, nicht die einzelne Farbe ist wichtig, sondern die unterschiedlichen Stimmungen sind wichtig, die Geschichten erzählen. Und die sind also offensichtlich, das kannst du jetzt, als du das erste Mal siehst, besser sagen, die sind sehr unterschiedlich und es gibt nicht alle Farben auf einmal, sondern es ist, also man kann deutlich Richtungen erkennen und darum geht es in der Arbeit, also eine Stimmung, die was mit Zukunft zu tun hat, sieht ganz anders aus als eine, die mit Introvertiertheit und Körperlichkeit zu tun hat oder eine, wo es um Extrovertiertheit und Lautstärke geht.
Also das ist jetzt wie so ein Leporello mit genau vier verschiedenen Farbspektren, die jeweils zu einem Thema gehören. Wie ist es abgelaufen? Wie hast du das entwickelt?
Also das fängt an mit dem Sammeln von Bildern, Ideen, Materialien, die mir begegnen in der Zeit, bevor wir mit der Arbeit an der Farbkarte anfangen. Das sind Messen, Kunstausstellungen, Musikvideos spielen für mich eine große Rolle. Und die trage ich zusammen zu Moodboards. Also das, was wir vorhin angeguckt haben, sind so Ausschnitte von Moodboards. Also du siehst hier auf dem Moodboard eine Art synthetische Blume, 3D gedruckt aus recyceltem Plastik, die ich auf einer Messe in London gesehen habe. Also das Wort synthetisch spielt hier eine große Rolle. Ein Foto von einem neuen Cover eines Online-Magazins, wo es um Psychologie geht. Ein Foto von einem Stuhl, wie korbgeflochtener Stuhl, der in einem Naturharz eingegossen ist, um quasi erhalten zu bleiben. Der Stuhl wäre zerfallen und ist synthetisch aufbewahrt worden.
Spannend. Ich hätte nämlich das Grundgerüst des Korbes, das hätte ich gar nicht erkannt.
Aber jetzt,
das
ist mir jetzt
genau. Ja, jetzt sehe ich es. Gehst du da sehr intuitiv vor oder machst du dir eher so richtig Konzepte,
bevor du es anlegst? Also wenn der Sammelmodus offen ist, ist sehr viel Intuitives dabei, also sehr viel sammeln wollen und zu der Intuition kommt aber immer auch die Ratio zu sagen, ich brauche so und so viel Material, damit sich das verdichten lässt. Also das, was jetzt gerade aktuell passiert, zu kondensieren und daraus was Neues machen zu können. Und dafür braucht man eine gewisse kritische Masse an Input. Und der darf auch nicht eintönig sein und nur aus einem Bereich kommen. Das wichtigste Prinzip, was passiert, wenn ich recherchiere, ist, dass ich aus diesen vielen Dingen Analogien entdecke. Und diese Analogien lassen sich aufeinander beziehen und plötzlich gibt es neue Dinge, die vielleicht zusammengehören, so wie man sie vorher nicht entdeckt hat und so nicht zusammen sehen würde. Und daraus entstehen plötzlich Geschichten und die Geschichten versuche ich mir zu merken. Und je mehr Geschichten sich zu einem Thema finden, umso deutlicher wird, dass etwas Neues entsteht oder etwas Neues entstehen könnte. Und bevor ich mich überhaupt mit Farben und Materialien beschäftigen kann, möchte ich viel über das Zeitgefühl wissen. Und ich habe jetzt hier ein Trendbuch, an dem ich mitgearbeitet habe, nur um dir mal ein Beispiel zu zeigen. Da gibt es ein Kapitel von mir über Zeitgeistimpulse.
Und hier tatsächlich auch mit viel mehr Text als mit all dem anderen, was wir bisher gesehen haben.
Da versuche ich quasi Geschichten zu erzählen, die mir im Moment wichtig sind. Und in diesem, hier geht es um Zukunftstechnologien, hier geht es um unser Bild von Menschlichkeit, es geht um Technik und Sinnlichkeit, was ein großes Thema ist. Dann geht es um Nachhaltigkeit. Und für die Nachhaltigkeit musste ich gerade ein neues Wort erfinden, was es noch nicht gab. Also Wort erfinden gehört zu meinem Job dazu. Sustainabling heißt das, also Nachhaltigkeit möglich machen. Das ist im Moment das größte Thema von allen. Und unser Umgang mit Identität und Tradition spielt eine ganz große Rolle. Das sind jetzt quasi 6 Facetten, die ich ausgewählt habe, um die mir im Moment wichtig sind, zu erzählen. Und wenn ich so einen Boden bereitet habe, dann kann ich versuchen, aus diesen Themen auch designrelevante Dinge abzuleiten. Und dann kann es zu Ideen über Materialien, über Farben, über vielleicht auch Formen kommen. Und das ist immer noch eine ganz abstrakte Story, weil wir jetzt nicht zeigen können dazu. Ne? Das ist ganz schwierig. All diese Ideen sind verbunden mit Bildern, die assoziativ sind. Und diese Assoziation muss man quasi mit erklären können eigentlich.
Wie zum Beispiel jetzt gerade bei dem Thema Identität. Mhm. Wie stellt sich dann bei dir sowas fest, dass bestimmte Farben mit diesem Thema verknüpft sind? Oder ist es gar nicht unbedingt so, dass die Farben damit so ganz fest verknüpft sind und dann arbeitest du wieder assoziativ?
Mhm. Thema Identität ist ein großes politisches Thema. Also das heißt, dass wir, wenn wir über Mode nachdenken oder Design, also damit auch letztendlich immer auch politisch sind. Eine Facette, die heute eine große Rolle spielt, ist das Nachdenken über Gender, Floating, also die Auseinandersetzen mit dem, was ist Geschlecht, was ist kulturelle Konstruktion von Geschlecht, da das für Design eine große Rolle spielt. Und wir in einer aus einer langen Periode kommen, die männlich dominiert ist, historisch dominiert ist männlich, also auch mit bestimmten Ansichten hervorgebracht hat. Und das bricht massiv auf und es gibt also gerade unter kreativen Leuten auch viele Ansätze, Dinge zu ändern. Und das heißt also, dass da entsteht neue Sprache und gibt es ganz viele Ansätze, die einem auffallen. Also Kosmetikindustrie produziert plötzlich nicht mehr nur 6 Sorten von Foundations für unterschiedliche Hautfarbtypen, sondern 40. Diese Aussage über Vielfalt spielt eine ganz große Rolle. Auf der anderen Seite weiß ich dann, wenn ich mich damit auseinandersetze, es gibt immer die Leute, die davor Angst haben, weil diese klare Einordnenbarkeit von Schwarz und Weiß macht es einfach, Dinge zu verstehen. Wenn man aber vielfältiger und weniger eindeutig ist, dann wird es schwierig. Und das heißt also, da ist auch Konfliktpotenzial drin. Und all das fließt in so eine Hintergrundrecherche mit ein und daraus kann dann quasi ein Thema werden. Und diese Idee von Vielfalt, die also wir jetzt am deutlichsten im Kosmetiksektor sehen, weil Hautpflegeprodukte sehr, sehr schnell auf solche Dinge reagieren können, fast noch schneller als das Mode macht, gibt es auf einmal plötzlich dann eine neue Farbwelt, die uns so gar nicht bekannt war, also 40 Töne von Haut. Wir begegnen dem zwar jeden Tag im Alltag, aber wir nehmen das gar nicht so wahr. Wenn ich vorhin über die Identität kurz jetzt dann Exkurs gemacht habe auf kosmetische Farben, ist natürlich auch andere Zuordnungen, die man politisch sehen könnte, dass also Menschen versuchen, ihre politische Einstellung über Farben darzustellen. Und dann landen wir am Ende bei einem Farbspektrum, was uns quasi politisch jeden Tag begleitet. Das, was ich total absurd finde und auch ganz widersinnlich, dass wir in Medien und in Nachrichten über, also alle absurden Kombinationen, die mit Farben verbinden, die letztendlich über den politischen Inhalt gar nichts sagen. Ich finde zum Beispiel, dass man in Medien nicht grüne Politik sagen kann, weil grüne Politik nicht eindeutig ist, was es bedeutet. Wenn in Deutschland jetzt plötzlich darüber nachgedacht werden muss, dass wir vielleicht Koalitionen aus 4 Farben hinbekommen müssen, da schreien alle ganz wild, oh Gott, wie geht das? Und dann würde ich sagen, ja, schaut euch Farbharmonien an. Farbharmonien und Farbvielfalt, das geht und es kann was ganz gut Klingendes sein.
Aber vielleicht passiert es dann auch, dass man diese 4 Farben zusammenmischt und dann ist es nur noch so eine
Matschfarbe. Dann ist es nur noch grau, genau. Dann ist es nur noch grau, wenn man zu viel zusammenmischt, wenn man sie versucht zu vermischen. Man kann feine Nuancen auch gegeneinander abgrenzen, dann braucht man sie nicht vermischen, ja.
Aber apropos feine Nuancen, du machst das ja schon eine ganze Weile jetzt. Mhm. Wie hat sich denn so dein sinnliches Erfahren da verändert? Hast du das Gefühl, du hast jetzt inzwischen nochmal mehr Gefühl für Feinheiten?
Schwierige Frage, hat auch viele Aspekte. Also Farben sehen lernt man beim Arbeiten. Das heißt also, die Sensibilität nimmt mit der Arbeitszeit zu. Und ich habe gelernt, dass ich auch mit meiner Fähigkeit zu sehen haushalten muss. Also unsere Augen sind ja funktionieren auch über Muskel. Auch diese Muskel können ermüden. Das heißt, ich weiß, wenn ich Farben beurteilen muss, muss ich also einen bestimmten Wachheitsgrad haben. Ich brauche bestimmtes Licht, ich brauche bestimmte physische Konditionen, damit das funktioniert. Das habe ich alles erst gelernt im Laufe meiner Tätigkeit.
Wenn wir jetzt mal übergehen von dieser Recherchephase und von der Phase der Schaffung von solchen Farbtafeln. Du hast das schon gestaltet und du gehst jetzt damit zu einem von deinen Kunden oder Kundinnen. Wie kann ich mir denn so ein Beratungsgespräch vorstellen?
Das Beratungsgespräch ist extrem umfangreich. Also wir sitzen in einem Workshop zusammen. Also es ist eher ein Gespräch und ich erzähle all die Geschichten, die ich gesammelt habe, um diese. Das heißt also, ich präsentiere nicht zuerst die Farben, sondern ich erzähle zuerst die Geschichten. Ich versuche, so viele Assoziationen wie möglich zu wecken. Über diese Assoziationen erzähle ich quasi Geschichten über eine Stimmung, über Architektur, über Materialien, über Oberflächen. Und das bringt dann quasi sukzessive die Farben mit. Also ein Vortrag kann zwischen 1 und 4 Stunden dauern. Meistens sind es Designer, Produktentwickler, ganz oft auch Menschen aus dem Marketing oder Werbemenschen. Also das ist ganz unterschiedlich. Also das ist eine Möglichkeit, das zu präsentieren. Es gibt auch eine andere, größere Rahmen-Trendvorträge, wo ich dann vor mehreren hundert Menschen spreche. Da gibt es diese Interaktion weniger. Je nachdem, wie in Firmen, in der Produktkette dann das Farbbearbeiten, also eingebracht wird, funktioniert das an unterschiedlichen Stellen und Plätzen. Also die Menschen arbeiten ganz konkret mit Farbmustern und versuchen dann quasi Materialien dazu zu finden, die den Farben entsprechen oder diese Farben übersetzen zu können auf andere Oberflächen. Also wenn jemand mit Holz arbeitet, wird es dann entweder Beschichtung geben oder Farbstoffe dafür. In der Kosmetik sind Effekte besonders wichtig, um eine Farbe zu bearbeiten. Das ist ganz unterschiedlich. Hier zum Beispiel ist
eine etwas größere Kiste tatsächlich.
Genau, und die ist von einem sogenannten Masterbatch-Hersteller. Masterbatch ist das Farbgranulat, was man braucht, um Kunststoff zu färben. Das heißt, es ist eine Art Farbkonzentrat, was auch mit Kunststoff gemacht wird und ganz viel Pigmentanteil, mit dem man dann mehr Kunststoff mischen kann, um Verpackungen zum Beispiel herzustellen. Und das ist das ist quasi wie meine Farbkarte, das jetzt hier aber nur als Farbmuster zum Anfassen und Angreifen für Kunststoffe. Und da spielt die Oberfläche, man sieht es ganz deutlich, eine Rolle. Diese Seite ist matt und stark strukturiert.
Also so ein bisschen wie eine Raufasertapete von der Struktur, vielleicht noch ein bisschen stärker.
Gröber,
also,
ja, genau. Und man sieht die Farben hier relativ leuchtend. Das ist also eine Mischung, sieht ein bisschen aus wie ein blühender Fliederstrauch. Also es enthält Violett, ein leuchtendes Grün, ein dunkleres Grün, ein dunkleres Violett. Und wenn ich den Chip umdrehe, ist die Oberfläche hochglänzend. Und die dunkleren Farben verschmelzen fast alle zu einem Mischmasch, ganz dunkel, violett, grau, blau, grün. Und nur noch die hellen Töne, so leuchtendes Gelb, sieht man plötzlich. Also so viel macht der Unterschied der Oberfläche aus. Ne?
Und außerdem ist die Oberfläche so ein bisschen gewölbt, wahrscheinlich, dass das Licht auf unterschiedliche Art und Weise reflektiert.
Genau, dass man sieht, also wenn ich jetzt aus diesem Material einen dreidimensionalen Körper herstelle, was macht das mit der Farbe, welche Reflexe erzeugt das? Das ist zum Beispiel jetzt ein Produkt, was die nächste Stufe ist, dann um Farben zu entwickeln. Und die nächste Stufe wäre dann ein Muster. Also hier in dem Fall eine Kunststoffflasche. Mhm. Und das ist eine Kunststoffflasche, die habe ich jetzt gerade auf einer Messe mitgenommen, die ist aus recyceltem Kunststoff.
Interessant, ich dachte erst kurz, das ist die Flasche, in der die Farbe drin ist, aber das ist die Flasche, die
genau,
Farbe zeigt.
Genau, die Farbe zeigt. Also unterschiedliche Sachen. Hier ist noch ein Kosmetiktiegel.
Genau. Und da würde ich tatsächlich auch sofort so eine Assoziation zu recyceltem Material haben, weil das so matt ist.
Mhm. Aber die Mattheit hat nichts mit dem Recycling zu tun, überhaupt nichts. Das ist nur eine Assoziation jetzt von deiner Seite.
Aber vielleicht auch eine, weil es oft so gestaltet wird?
Mhm, kann sein, ja. Mhm. Wir verbinden Hochglanz eher mit polierten, luxuriösen Materialien und das Matte eher mit was Taktilem und Edlem. Und also das ist vielleicht gar nicht so eindeutig. Vielleicht ist das Matte ja in der Möglichkeit auch nobel und edel. Ein mattes Gold zum Beispiel kann genauso hochwertig sein wie ein hochglänzendes. Also vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Recycling, Nachhaltigkeit ist eines der größten gesellschaftlichen Diskussionsthemen im Moment. Und das fängt bei ganz einfachen kleinen Dingen an, also großer politisches Brimborium um das Verbot von Plastiktüten und Strohhalmen halte ich also für sehr viel Wind um wenig Inhalt. Grundsätzlich wird sich das Wahrnehmen und Umgehen mit den Materialien ändern müssen. Wir brauchen weniger von allem, müssen weniger von allem benutzen und wir müssen mit dem, was wir benutzen, sinnvoll umgehen. So, und viele Menschen meinen, es würde jetzt helfen, wenn wir Kunststoff gänzlich aus unserer Lebensumwelt verbannen. Das wäre schön, wenn das ginge. Aber wir haben in unserer Geschichte des letzten Jahrhunderts Hunderte von Milliarden von Tonnen von diesem Material erzeugt, was wir nicht wieder beseitigen können, so ad hoc. Und das heißt, es ist sinnvoll, dieses Material in einem Kreislauf zu halten und das weiter zu benutzen, weil es für viele Dinge auch positive Eigenschaften hat. Also wir benutzen das ja nicht umsonst, weil es leichter ist, weil es sich einfach formen lässt und weil es sich in der idealen Vorstellung recyceln lässt.
Welchen Einfluss hat das Recyclingmaterial auf die Farbe?
Das ist jetzt das wichtigste Thema, worum es geht. Also, konkretes Beispiel, wir haben seit 2019 ein neues Gesetz, das heißt Verpackungsverordnung. Und nach diesem Gesetz müssen allen kurzlebigen oder Einwegverpackungen ein bestimmter Prozentsatz Recyclingmaterial, Rezyklat heißt das, beigefügt werden. Nicht mal 100% Rezyklat, sondern ein bestimmter Anteil. Das kommt daher, dass Kunststoffmaterialien in 100% recycelte Material nicht konsistent mehr wären und nicht benutzbar. Das heißt, wir brauchen immer einen Anteil von etwas Neuem, um das mit Recyclat zu mischen. Recyclat heißt, mischen von Plastikabfällen, möglichst sortenrein nach Plastik-Kunststoffart, zu Granulat zu machen und daraus also neuen Kunststoff herzustellen zu können. So, und dieses Granulat hat durch das Mischen, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, Mischen von allen Farben, die da drin sind, eine Grundfarbe. Und die sieht so aus.
Das ist ein Grau. 100% RPP 531C. Ja. Heißt
das
so?
Das ist recyceltes Polypropylen. Und das hat also quasi diesen ziemlich, nicht mal hellen, sondern mittleren Grauton. Also die Schwierigkeit dabei, es gibt kein einheitliches Recyclingmaterial im Moment. Das heißt, jede Firma, die Rezyklat herstellt, stellt ein anderes her. Das heißt, deshalb sind diese beiden Grundstoffe jetzt schon unterschiedlich grau.
Aber die können sozusagen dann als einzelner Hersteller schon dafür garantieren, dass sie immer die gleiche Farbe dann herstellen oder auch nicht?
Auch nicht. Also sie können versuchen, ungefähr eine gleiche Helligkeit von dem Grau zu schaffen, aber das ist ganz schwierig. So, aber dieses Rezyklat in der Form, wie ich das hier vor mir habe, würde nie 100% zu einer neuen Plastikflasche oder zu einem neuen Ding verpresst werden, sondern man mischt das dann mit anderem Material. Wenn ich also quasi eine Farbe in reinem Kunststoff habe und versuche, die nachzustellen im Kunststoff mit Rezyklatanteil, dann schaffe ich es in den meisten Fällen nicht, die gleiche Farbe zu erzeugen, sondern ich habe eben eine etwas grauere Variante oder eine etwas trübere Variante davon. Also wir haben hier vor uns eine Farbkarte mit einer ganzen Farbreihe, die eine Farbstimmung wiedergibt. Die Farbreihe, die enthält einige Hauttöne, Rosé, Rosa, Pinktöne und geht bis zu dunklen Braun. Bei den dunklen Tönen sind die Unterschiede fast nicht sichtbar, aber das hellere goldene Beige, das ist auf einmal ein Grauton.
Also die Unterschiede in den Unterschieden sind wirklich sehr groß.
Ja, und das ist ein Prozess, den wir jetzt gerade lernen müssen, wenn wir davon ausgehen, dass wir Kreislaufwirtschaft betreiben wollen und recycelte Materialien nutzen, heißt es auch, dass wir in der Ästhetik unsere Auffassung verändern müssen. Das heißt also, die Perfektion und die Einheitlichkeit, von der wir jetzt ausgehen, die ist so nicht mehr haltbar. Und das ist etwas, worauf ich mich total freue, weil das heißt also, es wird eine größere Vielfalt und Unterschiedlichkeit bei den Materialien geben. Und ich glaube, dass das für viele große Konzerne ein Riesengräuel ist, weil wenn die jetzt sagen, okay, unsere Produkte sind immer leuchtend blau, dann ist es schwierig, wenn man mit dem Recycling ehrlich umgehen möchte, dann ist es schwierig zu halten.
Das heißt, man kann auch den Stoffen dann wahrscheinlich nicht einfach jetzt, also man kann ja nicht alle Stoffe wahrscheinlich gleichermaßen färben, ne?
Unterschiedlich. Für unterschiedliche Materialien gibt es unterschiedliche Farbstoffe. Und auch das ist schon eine ganz schwierige Frage. Sind es synthetische Farbstoffe, sind es natürliche Farbstoffe? Also es hängt vom Material und von der Branche ab, für die man arbeitet. Also das Erste, was getestet wird, zum Beispiel bei Textilien, ist die Lichtechtheit. Also wie lange hält eine Farbe auf einer Oberfläche? Und wir sind es gewöhnt, dass wenn wir etwas tragen, die Farbe so bleibt. Also wir wissen, dass wenn wir schwarze Dinge häufig waschen, dass sie verblassen. Und so ist es mit den meisten Farben. Wenn wir das nur mit Naturfarbstoffen machen würden, wäre die Lichtechtheit viel geringer. Und wir müssten damit leben, dass ein Kleidungsstück, was ich mir kaufe, am Anfang so aussieht und das nach einer Weile tragen, wird es anders aussehen. Das heißt nicht, dass es weniger schön ist, sondern einfach anders. Und wir sind aber diesen Prozess des Alterns von Dingen nicht mehr gewöhnt. Und das ist etwas, was wir mit der Idee von Recycling und Kreislaufwirtschaft lernen müssen, dass Farben sich im Laufe ihres Lebens verändern.
Also ein Bewusstseinswandel, den es da eigentlich tatsächlich braucht. Also wenn man wirklich mit Recycling arbeiten will, wenn man jetzt mal unabhängig von den Recyclingprodukten denkt, kann man denn ansonsten jede Farbe herstellen? Wenn man nur will?
Ja, wenn man nur will, kann man alles herstellen. Also ein gutes Beispiel ist, bei vielen Materialien möchte man eine Helligkeit und eine Leuchtkraft erzeugen, also ein strahlendes Weiß, was man als Basis braucht. Es ist jetzt gerade passiert, dass in Frankreich einer der Grundstoffe, die um dieses Weiß zu erzeugen, als gesundheitsschädigend eingestuft wird. Das ist ein Stoff, der wird schon ganz lange benutzt dafür und dient als Aufheller in allen Materialien. Und wenn das passiert, dann wird es diese Brillanz und Helligkeit und dieses strahlende Weiß auf einmal nicht mehr geben können. Und dann wird man nach Alternativen suchen. Das heißt also, was ich damit sagen will, man kann alles erzeugen. Es geht immer nur darum, welches Maß an menschlicher Verträglichkeit, Gesundheit setze ich an und welches Maß an Verträglichkeit für unsere Umwelt und für unsere Erde setze ich an. Und je höher wir die Maßstäbe setzen für das, was wir für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft brauchen, umso stärker werden wir bestimmte Materialitäten und Dinge einschränken. Ein gutes Beispiel dafür, oder vielleicht auch ein schlechtes, ist die Farbe Schwarz. Die Farbe Schwarz ist auf Textilien die unökologischste Farbe, weil sie am meisten Farbstoff braucht. Und am schwierigsten haltbar zu machen ist, das heißt, alle Textilien, die schwarz sind, enthalten am meisten Material, was nicht umweltfreundlich ist.
Oh wow, das ist ja spannend und gut zu wissen.
Völlig unbekannte Tatsache. Wenn man jetzt ganz konsequent sein würde und sagen, wir wollen also Farbe auf das mögliche Maß zu reduzieren, müssten wir Schwarz zum Beispiel einschränken. Es sei denn, wir schaffen es, auf eine andere Art und Weise die Farbe zu erzeugen, die es auch gibt. Und die ist noch ganz magisch und vielleicht auch noch nicht ganz ergründet, wie es funktioniert. Da handelt es sich um strukturelle Farbe. Die entsteht nicht durch Aufbringen von Pigmenten, sondern die entsteht durch Lichtbrechungseffekte der Oberfläche. Und das beste und bekannteste Beispiel dafür ist der Blue Morpho. Der Blue Morpho ist ein sehr großer tropischer Schmetterling, dessen Flügel in einem intensiven Türkis bis ultramarinblau leuchtet. Und diese Oberfläche des Schmetterlingsflügels ist nicht mit Pigmenten besetzt, sondern es hat eine Textur, das Licht so zu brechen, dass wir das als blau sehen. Und diese Möglichkeit kennen wir alle von Perlmutt. Perlmutt ist ja nicht weiß, sondern Perlmutt schimmert in verschiedenen Tönen zwischen goldig, rosa, weißlich, manchmal grünlich. Auch diese Farben entstehen nicht als Pigmente oder sind nicht als Pigmente eingelagert, sondern haben was mit der Oberfläche, mit der Textur und Struktur des Materials zu tun. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, diesen Effekt auch auf andere Oberflächen zu übertragen, um Farbe nicht mehr als Pigment nutzbar zu machen, sondern über die Struktur der Oberfläche. Das wäre so ein großer Wunsch der Zukunft und ich sehe das extrem positiv. Diese Veränderung heißt, dass wir lernen müssen, dass es eine neue Ästhetik der Nachhaltigkeit gibt. Und das betrifft also nicht nur die Materialien, es betrifft auch die Farben genauso.
Auf das Färben tatsächlich, sind das da dann auch so hybride Herstellungsweisen, dass teilweise natürliche Farbstoffe benutzt werden und teilweise synthetisch hergestellte? Lässt sich da so eine Trennung auch machen?
Das hängt von der Branche und vom Produkt ab. Also die meisten Farben, die wir in der Mode und in also allen Designrichtungen benutzen, sind synthetisch nachgestellte Farben, weil, das sagt hier das Buch, was wir vorhin angeschaut haben, schön deutlich, An Atlas of Rare and Familiar Colors. Viele von diesen Grundstoffen für die Naturfarbproduktion sind extrem rar und teuer. Das heißt, man hat im 19. und 20. Jahrhundert fast alle Farben geschafft zu synthetisieren. Und die Welt, die wir jetzt um uns haben, besteht aus synthetischen Farbstoffen. Das betrifft allerdings nicht alles, was wir an Kosmetik und an Nahrungsmitteln zum Beispiel haben. All das kann nicht nur mit synthetischen Farbstoffen gemacht werden. Da gibt es also auch natürliche oder von der Natur nachgestellte Farbstoffe und Pigmente. Und also das ist ganz schwierig zu trennen. Also synthetische Farbstoffe nutzen ganz oft die chemische Struktur des natürlichen Materials und die werden im Labor nachgestellt. Und das ist dann die Frage, ist das dann ein künstlicher oder ist es ein natürlicher Stoff, wenn es das Modell des Natürlichen benutzt, um das nachzustellen. Das heißt also, beide Sachen spielen eine Rolle. Also natürlich leben wir auf einem Niveau, dass alle Dinge, die wir tragen und an unseren Körpern bringen, geprüft sind und für uns erstmal im ersten Moment unschädlich. Das heißt also, wir tragen heute keine Dinge mehr, die uns irgendwie körperlich Schaden zufügen können. Aber im gesamten Zusammenhang, also im großen Ganzen in der Kreislaufwirtschaft, ist das noch nicht klar. Also da sind wir erst am Anfang, das alles zu finden und zu hinterfragen. Und das fängt eben nicht nur bei der Industrie an, sondern bei uns, bei jedem von uns selbst, zu überdenken, was brauche ich wirklich, wie gehe ich mit den Dingen um, wie lange halten sie. Und das ist den Teil, den ich mitnehmen würde jetzt in die neue Materialästhetik, zu sagen, okay, Dinge können altern, Farben können sich verändern, können dunkler werden, tiefer, reifen, verbleichen. Und das ist ein ästhetischer Grundsatz, der ein Produkt nicht schlechter macht, sondern der dazugehört jetzt einfach.